ARD.
Byliśmy prawie 3 dni.
Wir waren fast 3 Tage ohne jegliche Hilfe von außerhalb. Wir haben aufgeteilt, was wir noch hatten. Das war alles.
Woda przyszła tutaj, proszę.
Das Wasser kam bis in den ersten Stock, zur Hälfte. Zur Hälfte der Fenster im ersten Stock. Das ist höher als 1997.
Das wird alles getan, um in der Gesellschaft Panik und Informationschaos zu fördern. Sie arbeiten nach den alten Schemata bei neuen Themen.
In Polen.
Hi, ich bin Martin Adam. Ich berichte als ARD-Korrespondent aus Polen und ich habe eine ziemlich verrückte Woche hinter mir. Wenn ihr Nachrichten gehört, gesehen oder gelesen habt, dann habt ihr es vermutlich mitbekommen. In Polen hat es erst lange und sehr heftig geregnet und dann war Hochwasser. Eigentlich ist in polnischen Flüssen auch immer noch Hochwasser und zwar ein richtig schlimmes. Immer wieder ziehen die Menschen hier gerade Vergleiche zum Riesenhochwasser von 1997. Das große Oder-Hochwasser, was damals auch in Deutschland für riesige Zerstörung gesorgt hat. Normalerweise erzählen wir euch in Polen alle 2 Wochen, wie sich das Land verändert, seit es vor jetzt fast einem Jahr die rechtspopulistische PiS-Partei abgewählt hat und seitdem versucht, ein paar Standards wiederherzustellen. Rechtsstaatlichkeit, internationale Zusammenarbeit und halbwegs nachvollziehbaren Umgang mit öffentlichem Geld. Solche Dinge. Könnt ihr alles nachhören und gern auch weiterempfehlen in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Heute läuft's ein bisschen anders. Heute erzählen wir euch, wie ein Land von einem Tag auf den anderen in den Katastrophenmodus geht. Wie Menschen damit umgehen, wenn sie plötzlich in ihren eigenen Häusern gefangen sind und es scheinbar nur noch Katastrophenmeldungen hagelt. Aber auch davon, wie Hilfe kommt, wie auf einmal Zusammenhalt da ist. Und wir wollen euch auch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen unserer Arbeit geben. Denn auch wir schmeißen in solchen Notsituationen alle Pläne über Bord, rufen die Familien an und sagen, dass wir heute wohl nicht mehr nach Hause kommen werden. Und dann fahren wir hin und berichten. Christine ist diesmal leider nicht dabei. Sie ist im Endspurt für ihren Film, über den wir hier schon 1-2 Mal gesprochen haben. Aber ich habe Gäste. Ihr lernt heute 2 unserer tollen Kolleginnen im ARD-Studio Warschau kennen, die mit uns jeden Tag die Berichterstattung wuppen. Marta Mojkowska und Magda Karpinska waren beide mit mir im Katastrophengebiet und sind jetzt mit mir in Polen. Und ihr auch. Schön, dass ihr dabei seid.
Folge 29. Land unter.
Herzlich willkommen auf der schönen Terrasse unseres schönen Studios hier in Warschau. Heute auch ganz schnöde, nur mit ein bisschen Kaffee und Wasser, aber dafür mit Besuch, mit Marta und Magda. Schön, dass ihr da seid.
Hallo. Hallo.
Wir waren ja alle 3 in diesem Hochwassergebiet, erst im Süden, Südwesten an der polnisch-tschechischen Grenze und jetzt kann man so sehen, wie das Wasser eigentlich langsam nach Norden zieht. Wenn ihr in Gedanken jetzt nochmal zurückgeht, 1,5 Wochen, war euch bei den ersten Meldungen sofort klar, wie groß das wird? War euch klar, dass wir auch als Journalisten, die jetzt darüber berichten werden, sofort in diesen Notfallmodus schalten müssen?
Also nein, auf keinen Fall. Weil am 13. September sagte Donald Tusk, unser Premierminister, er sagte, die Prognosen sind nicht so alarmierend.
Er sagte keinen Grund zur Panik, ne?
Er hat viele Menschen damit beruhigt und er stoß jetzt auf Kritik von der PiS-Seite. Die sagen, dass das falsch war, weil die Menschen waren dann in diesem Beruhigungsmodus und die waren nicht so dann aufmerksam, was auf die zukommt.
Warst du beruhigt, Martha, oder hast du sofort zu Hause angerufen und gesagt, Kinders, wir sehen uns in 2 Wochen wieder?
Ich glaube auch, das Hochwasser gab es ja auch schon. In Tschechien zum Beispiel. Und trotzdem ist das irgendwie so, der Mensch denkt immer, das wird schon irgendwie, das wird nicht so schlimm, lass uns erstmal abwarten und so. Und dann ist das halt so beim Hochwasser. Es kommt und es dauert 30 Sekunden.
Ja.
Und es ist Land unter.
Einer der ersten, die ich dazu gehört habe, war am Donnerstag noch, am 12. September. Also genau der Tag, an dem die letzte Podcast-Folge rauskam, war Wiesław Liśniakiewicz, das ist der stellvertretende Innenminister. Und der klang schon angespannt. Wir wollen die Anwohner vor allem in Niederschlesien vorwarnen, dass diese Regenfälle auch zu Überschwemmungen werden können. Bei den Flüssen kann das Wasser über die Ufer treten. Es kann auch zu Stromausfällen kommen. Also das Wasser kann über die Ufer treten, es kann Stromausfälle geben. Magda, du warst 2 Tage später in Nissa. Da sah es schon deutlich dramatischer aus, als es kann nur kommen, oder?
mein erster Ort, wo ich war, waren Łąki Prudnickie in der Nähe von Prudnik. Die Einwohner haben mir erzählt, das war dort kleiner Bach. Und was ich gesehen habe, war riesiger reißender Fluss.
Ja.
Die Einwohner waren schon eigentlich sehr besorgt. Die wussten nicht, ob die Häuser verlassen sollen oder doch bleiben sollen. Und das war für mich erstaunlich, wie die Menschen wirklich in den Häusern, in eigenen Häusern bleiben wollen, obwohl ihr Leben, ihres Leben gefährdet ist. Da war eine Frau, die sehr schnell lief und ich habe sie kurz gebeten, mir einen kurzen Ordnung zu geben.
No, co widać, rzeka już wylewa, już.
Der Fluss fließt gerade über. Er geht über die Ufer. Es wird immer schlimmer, von Minute zu Minute. Wir haben Angst. Was über die Nacht passieren wird, denn in der Nacht ist am schlimmsten. Man sieht überhaupt nichts. Ich habe noch das erste Stockwerk und das Dach. Die Kinder sind weg, aber ich habe zu Hause noch Tiere. Wir werden sie nicht alleine lassen. Ich laufe noch schnell zu meinem Bruder, denn er hat noch Strom. Wir nicht mehr. Ich muss das Handy noch für die Nacht laden.
W tamtej części wioski jeszcze jest prąd, więc lecę na chociaż na pół godziny, żeby zdążyć.
Also ihr wart ja da mit Kamera und habt da gedreht und dann immer das Material hierher nach Warschau geschickt und dann sind hier und in Berlin haben wir quasi die Stücke für die Tagesschau daraus gemacht. Die Frau dreht sich ja dann um und rennt richtig weg. Was hat das mit dir gemacht in dem Moment? Hast du dich selbst unsicher gefühlt?
Ja, weil ich sah schon, wie das Wasser zu den Häusern kommt. Das war immer näher. Das Wasser war nicht mehr im Flussbett.
Und das ja wirklich eigentlich gefühlt noch ganz am Anfang. Also wir sind vor allem davon ausgegangen, dass es sehr stark regnen wird. Das war das, was angekündigt wurde. Das haben wir auch in Tschechien schon gesehen. Und inwieweit das Wasser überhaupt abfließt oder überfließt, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar oder ist ja erst langsam klar geworden. Und dann habe ich diese Bilder von dir gesehen und dann wurde mir auch so richtig klar, was da ansteht. Wir haben sehr früh mit dem Hydrologen Radosław Stadoak gesprochen. Der gehört zur Uni Breslau, Wrocław. Und der hat was gesagt, da musste ich oft später daran denken, weil das fast prophetisch war. Von der Oder erwarten wir eher keine Bedrohung, denn wir haben ein Rückhaltebecken in Ratzibusch, am oberen Teil der Oder, an der tschechischen Grenze, das wirksam sogar eine Welle wie im Jahr 1997 bremsen sollte. Also an der Oder werden wir mit Alarmzuständen zu tun haben, aber ich glaube, Dämme werden nicht überspült werden. An der Neiße sieht die Situation anders aus.
Inaczej trochę sytuacja wygląda na Nysie Łużyckiej.
Martin, gerade in Nysa waren wir und da war so ein Moment, das war der schlimmste Moment, denke ich. Wir wollten uns treffen und da begannen die Sirenen. Und da wussten wir schon vorher, dass es gab einen Dammbruch. Die Menschen, ich war dort in der Stadt und die Menschen sagten, ja, ihr müsst jetzt weg, weil hier wird das Wasser kommen bis zum zweiten Stockwerk. Und wir haben plötzlich gesehen, wie das Wasser auf uns zukommt. Wir können nicht mehr diese Straße fahren.
Es ist ein ganz schwer zu beschreibendes Gefühl, dass man auf einer Straße steht und auch weiß, die geht jetzt eigentlich weiter geradeaus. Aber da, wo Straße war, 5, vielleicht 10 Meter von uns entfernt, ist auf einmal ein richtig ernstzunehmender Fluss. Ich stand in Nissa, das ist eine Stadt mit, ich glaube, etwa 40.000 Einwohnern, an der Neiße, in einer Situation ähnlich, aber ein bisschen später, auf einem Kreisverkehr, umgeben noch von Leuten, die schon so angefangen haben, so ein bisschen aufzuräumen. Hinter uns standen Autos kreuz und quer auf der Straße, die das Wasser dahin getrieben hatte. Aber für den Moment war das Wasser ein bisschen niedriger. Und ich sollte eine Live-Schalte fürs Fernsehen machen und ich weiß nicht, 10 Sekunden, bevor ich angefangen habe zu sprechen, ging eine Sirene los, die ich nur aus Kriegsfilmen kenne, die wirklich so nach Luftalarm klang und auf einmal war die Straße leer. Das hat funktioniert am Ende, wir sind hier, wir haben es alle gut überstanden, aber da muss ich gestehen, da war ich sehr nervös.
Das war so Widerspruch zwischen Sicherheit und das, was du wirklich zeigen willst. Das war für mich das Schwierigste.
Magda, einer dieser Orte, an denen du warst, auch länger und intensiv auch mit Leuten gesprochen hast, war das Krankenhaus in Nissa.
Also das war für uns ein sehr trauriger Moment, muss ich sagen. Wir sind dort gekommen und gerade fand dort Evakuierung einer Intensivabteilung, wo vor allem alte Menschen waren, sehr viele Rettungswagen. Diese Menschen waren, die schienen orientierungslos zu sein. Die wussten nicht, was mit denen jetzt passieren soll. Die waren erschrocken, weil in diesem Krankenhaus konnten die nicht mehr bleiben.
Das beschreibt ja auch der Krankenhausleiter im Interview mit dir.
W dniu wczorajszym, w godzinach...
Gestern am frühen Nachmittag wurde das Krankenhaus plötzlich überschwemmt. Das Erdgeschoss, der Keller, praktisch unsere ganze diagnostische Infrastruktur und die Notaufnahme des Krankenhauses. Es ist im letzten Augenblick mit Hilfe der Retter, der Feuerwehrleute gelungen, einen Teil der Geräte zu retten. Aus der Notaufnahme, der Endoskopie und der Apotheke. Leider sind schwere Geräte wie Computertomographen, Kernspintomographen, das ganze Labor da geblieben und stehen im Moment etwa 1,5 Meter unter Wasser. Es kam innerhalb von 5, vielleicht 10 Minuten. Niemand ist dabei umgekommen, aber im Krankenhaus sind über 100 Patienten geblieben. Das Krankenhaus ist im Moment ohne Strom und Wasser.
Das war ein sehr trauriges Interview. Dieser Mann stand alleine in einem leeren Korridor in diesem Krankenhaus und er schien so machtlos zu sein und so verzweifelt.
Das war der Moment, da haben wir uns getroffen. Da bin ich aus Warschau nach Nissa gefahren und dann trafen wir uns quasi im Wasser stehend. Der Unterschied, nochmal diesen Hydrologen im Kopf habend, am Anfang zwischen Oder und Neiße, war, dass die Oder nach den großen Hochwassern 2010, aber vor allem 1997, ist Infrastruktur gebaut worden. Dieser Stausee in Ratzibusch, 20 Kilometer im Durchmesser.
Ja, das Ding wurde zum heimlichen Star, dieser Flut im Internet. Bei Google Maps geben die Leute 5 Sterne, schreiben Gedichte an dieses Rückhaltebecken.
Für das Rückhaltebecken.
Für das Rückhaltebecken schreiben, hey, liebes Becken, du musst noch ein paar Tage tapfer bleiben. Halte durch. Vielen Dank, dass es dich gibt. Dieses Rückhaltebecken hat Breslau gerettet.
An der Neiße gab es das eben deutlich weniger, weswegen man so früh gesehen hat, dass das Wasser eben kommt, steigt und nicht aufzuhalten über die Ufer geht und eben eine Stadt wie Nissa überspült und dann eben so ein Krankenhaus komplett lahmlegt.
Es gibt was Positives auch in dieser Geschichte mit dem Krankenhaus. Also man hat sehr schnell so ein Lazarett-Krankenhaus gebaut. Mhm.
Quasi wie ein Krankenhaus in einem Zelt, oder?
Seine Rettungsstation, ja, Krankenhaus im Zelt. Und das ist eine Rettungsstation, dass die Einwohner von Nissa sich sicher fühlen. Und das ist wirklich, das sieht super professionell aus. Die haben das sehr schnell gemacht und das Wichtigste, eine Stiftung hat schon für diesen Krankenhaus 6 Millionen Zloty gesammelt für Wiederaufbau.
Immer wieder, das hat mich sehr beeindruckt und mich würde interessieren, wie ihr das gesehen habt, sind wichtige politische Personen aufgetreten. Also Donald Tusk war fast von Anfang an im Krisengebiet, war in Wrocław, also in Breslau, wo dann Mitte der Woche die Scheitelwelle auf der Oder ankam. Glücklicherweise ohne größere Zerstörung zu verursachen. In diesem Fall wollen wir Władysław Kosiniak-Kamysz hören. Das ist der polnische Verteidigungsminister, der am Sonntag angekündigt hat, dass jetzt auch das Militär am Start sein wird, um wirklich zu helfen.
Tam, gdzie ta potrzeba istnieje.
Dort, wo Bedarf besteht, wird die Armee eingesetzt. 11 Hubschrauber stehen zur Verfügung und 3 zusätzliche in Dörmblin. Ein Teil von ihnen konnte schon in die Nähe der Bedrohung fliegen, dank zurzeit ruhigerer Wetterbedingungen. Ich möchte versichern, dass alle anderen Maßnahmen der polnischen Armee zur Verteidigung der Grenze in Podlasie störungsfrei weitergehen. Also die Armee war am Ende oder ist jetzt mit etwa 26.000 Soldaten im Einsatz, also hat richtig groß auch aufgefahren. Was notwendig ist. Marta, du warst zu dem Zeitpunkt noch in Warschau hier und hast von hier aus die Lage beobachtet. Wie hat das denn auf dich gewirkt? Also nicht nur als Journalistin, sondern ja auch als Polin, die hier lebt. Hattest du das Gefühl, das ist jetzt schlimm, aber die haben das im Griff?
Ich hatte überhaupt gar keine Zeit, um nachzudenken, wie ich das finde. Ich habe aber beobachtet, dass die es, glaube ich, anders machen wollten als die Vorgängerregierung, zum Beispiel in Corona-Zeiten, wo die Bürger nicht wirklich wussten, was los ist, was bestellt wurde, wie sicher wir uns fühlen. Das heißt, die wollten das mega transparent machen. Das heißt, es gab zweimal pro Tag Krisenstabssitzung mit allen Leuten, die involviert waren. Von Vojevoden über Hydrologen, Leute, die für die Infrastruktur, Wasserinfrastruktur zuständig waren, vom Militär, von jedem Ministerium. Da saßen Leute und das konntest du einfach live im Internet oder im Fernsehen gucken. Das lief manchmal 2 Stunden. Und Donald Tusk als Premierminister, der war quasi jemand, der einfach wissen wollte, was heute der Stand ist. Der hat eigentlich gar nichts gesagt, sondern nur Fragen gestellt. Und die Leute mussten antworten. Das heißt, du als Bürger, nicht nur als Journalist, konntest eigentlich das Gefühl haben, dass du gut informiert bist. Das fand ich gut.
Also ich habe überall Feuerwehrmenschen gesehen, diese freiwillige Armee, auch die Soldaten, alle waren vor Ort. Aber ich habe auch von den Menschen gehört, von einer Frau zum Beispiel in Nissa, dass sie 3 Tage auf die Hilfe wartete.
Byliśmy prawie 3 dni.
Wir waren fast 3 Tage ohne jegliche Hilfe von außerhalb. Wir haben aufgeteilt, was wir noch hatten. Das war alles. Vorgestern sind 4 Polizisten gekommen und dann kehrten sie um, als sie gesehen haben, dass das Wasser so hoch ist. Denn das Wasser reichte bis zu den Armen. Damit haben wir nicht gerechnet. Das war eine große Welle und schon ist das Wasser in die untere Wohnung eingedrungen und hat dann sehr schnell auch das Treppenhaus geflutet.
Große Bemühungen habe ich auch so wahrgenommen, der Lage irgendwie Herr zu werden, tatsächlich vor Ort zu sein, zu helfen. Und trotzdem ist es eine krasse Ausnahmesituation, in der Menschen in Situationen landen, wie die Frau, die wir eben gehört haben, wo man einfach nicht sein möchte, dass du 3 Tage in deiner Wohnung de facto gefangen bist und nicht weißt, wann jemand kommt.
Weißt du, diese Frau hat mir auch erzählt, die hatten kein Wasser mehr, die Kinder wurden schon dehydriert. Also dort war wirklich ein großes Problem. Die hatten schon sehr großen Angst gehabt.
Also du würdest sagen, weil du das vorhin angesprochen hast, dass Donald Tusk am Anfang vielleicht das ein bisschen zu klein gespielt hat und vielleicht auch rhetorisch hätte er ernster nehmen sollen. Aber war es dann okay, was dann kam?
Also wirklich danach, als das alles angefangen hat, hatte ich den Eindruck, dass Donald Tusk der Hauptakteur ist von der Rettungsaktion. Er war überall, eigentlich konnte man diesen Eindruck haben, er ist 24 Stunden vor Ort, ununterbrochen, dass er das alles koordiniert.
Und aber für dich auch glaubwürdig oder ist das eine politische Show, dass er sich hinstellt und eigentlich die Leute am Arbeiten hindert, weil er jetzt noch da...
Total glaubwürdig. Weißt du, er hat sogar zum Beispiel im Fernsehen hat er auf verschiedene Instagram-Posten reagiert. Also er hat mit den Menschen so gesprochen und er war mit den Menschen dort. Der Eindruck ist so, Donald Tusk kümmert sich um alles. Und ich denke, das ist politisch, er hat gewonnen.
Wir sind dann am Ende dieses Wochenendes und es hört langsam auf zu regnen. Und das war für mich auch im Nachhinein eigentlich ein entscheidender Punkt, weil wir haben in der Vorberichterstattung und in dem, wovor die Menschen Angst hatten und worauf man sich vorbereitet hat, immer über dieses Wochenende gesprochen, über diese Zeit der starken Regenfälle. Aber das Problem war damit ja überhaupt noch nicht vorbei, weil es viel größer auch ausgefallen war, als erwartet wurde. Und es gab einen merkwürdigen Aspekt, den hattest du angesprochen ganz am Anfang mit den Evakuierungen. Es gibt eine Aussage von Tomasz Simoniak, dem polnischen Innenminister, dazu, am Ende des Wochenendes, der fast verzweifelt klingt. Unserer Meinung nach verweigern sich irrational viele Menschen einer Evakuierung. Man braucht sich keine Sorgen um das verlassene Eigentum zu machen. Die Behörden werden alles tun, um dieses Eigentum zu schützen. Am wichtigsten ist das Leben und die Gesundheit. Könnt ihr euch das erklären, warum so viele Menschen angesichts so einer Gefahr dann doch zu Hause geblieben sind und nicht raus wollten?
Es gibt bestimmt viele Gründe. Man wusste ja damals nicht, wie lange das dauert. Bin ich jetzt 3 Tage weg oder bin ich 2 Wochen weg? Aber ich glaube, die Nummer 1 ist wirklich diese Angst vor Plünderern, vor Dieben. Und dann hörte man nur die ganze Woche, dass die Armee nicht nur Dämme befestigt, nicht nur Sand beschafft oder Straßen freiräumt, sondern dass die auch wirklich zusammen mit der Polizei Patrouillen einsetzen, um eben die leerstehenden Häuser zu bewachen. Und es wurden auch viele Leute festgenommen.
Einsatzkräften ist Rettungsmaterial, Equipment, einfach technisches Equipment von Krankenwagen weggestohlen worden. Und es gibt aber auch schon die ersten Verurteilungen. Und da sieht man, dass diese Ankündigung von Tusk, aber auch von dem Verteidigungsminister Kocsinyakhamish zum Beispiel, da hart vorzugehen, dass die das ernst meinen. Also es gab eine Verurteilung wegen eines Diebstahls bei Żabka, also bei einem kleinen Lebensmittelladen. Große Kette, aber kleine Läden. Und der Mensch, der da wegen Ladendiebstahls verurteilt wurde, hat jetzt 6 Monate Haft bekommen. Also das ist schon juristisch so die ganz große Keule.
Ich glaube, dieses sofort reagieren auf alles, das war dieser Regierung beim Auftreten wichtig. Das war mit Desinformation genauso, das war mit den Dieben genauso, das war aber genauso auch mit den finanziellen Hilfen, die versprochen wurde. Das war direkt nach dem Wochenende, am Montag oder Dienstag, war Tusk aufgetreten mit einem ganz konkreten Plan, wie viel Geld die Leute bekommen können.
Nur um mal so einen groben Überblick zu geben, am Ende der Woche, und das sind ja erst die ersten Schätzungen, war die Rede von 18.000 zerstörten Gebäuden in Polen. Mehr als 57.000 Menschen waren oder sind auch immer noch direkt betroffen. 68.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche, das ist enorm, das ist riesengroß. 68.000 Hektar sind überflutet gewesen. Das heißt, was da wächst, kann man nicht mehr verwenden. Ich hatte eine Situation, da stand ich, also wie an so einer Seenlandschaft, morgens auch wieder für eine Fernsehschalte. Und mir wurde erklärt, naja, normalerweise fließt hier ein Nebenarm der Oder, der ist so 3 bis 4 Meter breit. Und ich habe das Ende des Wassers nicht gesehen. Alles war im Wasser. Das war ganz früh am Morgen. Und das hatte so einen trügerisch-malerischen Effekt. Das sah fast schön aus, bis ich dann genauer hingesehen habe und auch gesehen habe, was in dieser Brühe alles schwimmt. Und wie da Öl und Benzin und irgendwelches schimmerndes Zeug auf der Wasseroberfläche vorbeitreibt. Und es gibt immer wieder Warnungen auch, dass wenn... Also Lebensmittel ohnehin nicht, aber wenn zum Beispiel Medikamente nass geworden sind, dass man die auch nicht mehr benutzen darf, weil das alles im Zweifel sehr, sehr gefährlich, weil stark verunreinigt ist. Du hattest diese konkreten Versprechen angesprochen, Martha. Donald Tusk hat erst, das fand ich interessant, erst war von 1 Milliarde Złoty die Rede und dann am Tag später, glaube ich, ist das Ganze einfach verdoppelt worden auf 2 Milliarden Złoty. Also umgerechnet 470 Millionen Euro etwa, die jetzt in Summe in diese Wiederaufbauprogramme gehen sollen. An den Stellen, an denen dann das Wasser wieder weg war, in Kłodzko zum Beispiel, da hat man dann aber erst so richtig gesehen, wie viel eigentlich zerstört wurde. Was hast du vorgefunden, Martha, als du nach Kłodzko gefahren bist?
In der Stadt konnte man sich eigentlich kaum frei bewegen. Da liefen schon schwere Baggerarbeiten. Da wurde, also wirklich, die haben mit dem Aufräumen sofort begonnen. 4 Tage danach war der Fluss wieder so wie er vorher war. Also man konnte sich eigentlich nicht vorstellen. Nur die Häuser, die bis 1 oder 2 Meter grau waren, von der Straße halt bis zur ersten Etage, nur daran konntest du messen und an den Haufen von Müll. Also alles, was die Leute aus ihren Wohnungen rausschmeißen müssen, das kannst du ja nicht mehr wieder verwenden. Aber auch eben Bushaltestellen, Straßenschilder, Dächer, Asphalt. Das lag überall an den Straßenrändern. Also du hattest so Korridore einfach durch Riesenhalden von Müll. Das habe ich sowas noch nie, also vorher habe ich sowas noch nie gesehen.
Du hast da eine Frau getroffen, die hat ein Restaurant betrieben, ne?
Sie hat ein Restaurant betrieben, es heißt an der Eisernen Brücke. Das Haus steht tatsächlich direkt am Wasser.
Also ist die Brücke noch da?
Sie hat gehalten. Wobei, die hat da so Sprüsse und in den Sprüssen ist alles drin. Also sie ist nicht mehr, du kannst nicht mehr durchschauen links und rechts, sondern da ist alles voll mit...
Ach so, wie so ein Gitter quasi in der Brückenkonstruktion. Gitter,
ja. Also da ist alles, Bäume, Schuhe, alles Mögliche, was hängen geblieben ist, ist da noch in dieser Brücke drin.
Barbara Glinska heißt sie und wir können ja mal hören, was sie gesagt hat.
Das Wasser kam bis in den ersten Stock, zur Hälfte. Zur Hälfte der Fenster im ersten Stock. Das ist höher als 1997. Das war die zweite Welle, die durch den Dammbruch verursacht wurde. Die erste Welle war niedriger. Also man hat gesehen, sie ist müde vom Aufräumen. Denn das Problem mit diesem Schlamm und mit diesem... Erstens ist das anders, als wenn du ein Haus neu gekauft hast und es renovierst. Du weißt, du musst jetzt die Wände neu streichen und alles. Und sie sagte, hier war eigentlich alles schön. Und ich musste erst alles wegmachen, die Boden abreißen, die Farbe von den Wänden, die Fenster, alles raus. Du bist einfach unglücklich darin und trotzdem musst du es machen. Sie sagte, nach dem vierten Tag habe sie einfach keine Kraft mehr. Das ist körperliche Arbeit und das ist so eine endlose Arbeit. Wir sammeln Schlamm. Dieser Dreck, der Schlamm taucht immer wieder auf. Und das ist wirklich eine so zunehmende Belastung, eine so zunehmende körperliche und psychische Belastung. Man hat es ihr auch angesehen. Sie hat immer wieder geweint, dann hat sie sich aber gefasst, weil sie sagte immer wieder, das war mein Leben und ich will, dass es weiter mein Leben bleibt. Am Ende hat sich herausgestellt, diese Frauen, das waren alles Frauen aus der Stadt, die zum Beispiel nach der Arbeit oder nach der Schule kommen und ihr helfen. Also sie kannten sie vorher gar nicht.
Ich denke, die Polen vereinigen sich so in solchen Situationen, wie vielleicht keine andere Nation wirklich, was ich beobachtet hatte hier in Warschau, wie man die Sachen sammelte. Die Menschen in der Flutregion sind jetzt mit diesen Hilfesachen überflutet. Also das ist einfach wirklich fantastisch.
Martha, du hast es vorhin auch erzählt, dass in der Schule deiner Kinder auch gesammelt wird, ne?
Überall wird jetzt gesammelt. Es sind Stiftungen, Privatleute, Kommunen und es sind so viele verschiedene Projekte. Genau, also bei uns in der Schule wird gesammelt. Da gibt es eine Liste. Jede Klasse hat eine Aufgabe. Also Wasser, vor allen Dingen Handschuhe, Schaufeln, ganz viel, vor allen Dingen Reinigungsmittel. Wie gesagt, dieser Schlamm und alles, das geht gar nicht weg. Du musst 5-mal putzen oder 10-mal putzen und erst dann siehst du den Unterschied. Was ich toll finde, ist, Kommunen unter sich, die machen Schulklassenausflüge für Kinder aus dieser Region. Die werden für eine Woche ganz woanders hingebracht, damit die Eltern in der Zeit aufräumen können, aber auch damit die Kinder wegkommen von dem, was sie erlebt haben.
Dass sie mit den Gedanken woanders sind. Genau. Ja, das ist eine sehr schöne Initiative.
Das ist toll, das finde ich auch toll.
Wir haben jetzt viel über Politik gesprochen und die Rolle von Politikern in dieser Krise. Ihr habt auch da den zuständigen Politiker getroffen, den Bürgermeister. Und der hat, finde ich, eine fatale Rechnung aufgemacht. Bis heute beläuft sich die Höhe der Verluste auf mehr als 200 Millionen Zloty. Die Schätzungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Das sind auch nur Mittel ausschließlich in Bezug auf die kommunale Infrastruktur. Ich meine also Straßen, Wege, Brücken, Kläranlagen, Sportzentren, Gemeinschaftswohnungen, städtische Mietshäuser, Beleuchtung. Zum Vergleich, das Jahresbudget der Stadt Kłodzko beträgt 179 Millionen. Der gesamte Jahreshaushalt, inklusive aller Ausgaben.
Erst als er das so in den Kontext eben, wie viel so eine Gemeinde im Jahr ausgibt, dann kannst du dir das vorstellen, dass die eigentlich ohne finanzielle Hilfe von außen, also von der Regierung, von der EU, dass sie wahrscheinlich 50 Jahre lang brauchen. So geht er davon aus, dass es fünf bis sechs Jahre, hat er gesagt, dass die so lange brauchen werden.
Ja, ganz zentral dafür dürfte ja der Besuch von Ursula von der Leyen gewesen sein in Wrocław in Breslau am Freitag. Die EU-Kommissionspräsidentin ist dahin gekommen, noch während des Hochwassers, während die Scheitelwelle noch nicht mal da angekommen war in Breslau. Und Donald Tusk hat sie sehr früh, sehr schnell eingeladen und hat gesagt, komm hierher, schau dir das an, wir brauchen europäische Hilfe. Und dann hat Tusk was gemacht, was man an mehreren Stellen bei ihm als Strategie, würde ich behaupten, erkennt, dass er versteht, wenn sich nur der polnische Premierminister als Vertreter eines Landes hinstellt und mit der Europäischen Union verhandelt, dann ist das schwächer, als wenn man sich vorher noch Freunde sucht. Und deswegen hat er Petr Fiala aus Tschechien eingeladen, Robert Fico aus der Slowakei und Karl Nehammer aus Österreich. Und damit stand auf einmal nicht der polnische Premierminister da, sondern die komplette vom Hochwasser betroffene europäische Region. Es war für mich auf der einen Seite herzzerreißend, die Zerstörung durch die Flut zu sehen. Aber ich muss auch sagen, es war eine Herzensfreude, diese enorme Solidarität zwischen den Menschen in euren Ländern zu sehen, die zahllosen Freiwilligen, die Tag und Nacht unermüdlich geholfen haben, dieses Desaster zu überstehen.
volunteers, the countless volunteers helping day and night tireless to overcome this disaster.
Ja, und dann hat sie eine ziemlich große Hausnummer in den Raum gestellt.
Genau, sie hat 10 Milliarden Euro angekündigt aus den Kohäsionsfonds für alle Länder, die hier in der Region betroffen wurden. Also die Herren, die da eingeladen wurden.
Also Euro, nicht Zloty. Das ist schon ziemlich groß. Aber auch daran gab es direkt Kritik von der polnischen Rechten, von der PiS vor allem, die sagt, na ist ja schön, aber das Geld hätten wir eh bekommen. Das war ja eh für uns eingeteilt.
Das stimmt, das hat auch die Regierung bestätigt. Sie sagte, ja, das ist quasi so in Anführungszeichen altes Geld, was Polen schon zusteht. Aber es kann jetzt viel schneller, viel einfacher und gezielter benutzt werden. Und das ist der große Unterschied. Es geht also quasi darum, dass man vor dem Winter so schnell wie möglich, so viel wie möglich schafft.
Über einen Aspekt müssen wir noch sprechen, der bei aller Freude darüber, dass die Menschen zusammenhalten, wir haben über Social Media gesprochen, der ganzen Hilfe, die auch darüber organisiert werden konnte, eine leider sehr große Rolle gespielt hat. Und zwar gab es neben den ganzen Informationen auch wahnsinnig viele Fake News. Es gab wahnsinnig viele gezielt gesetzte Falschinformationen. Das ging los mit Todesmeldungen, wo sich dann herausstellte, die Personen haben nie existiert, diese Bilder sind KI-generiert. Es gab eigentlich sehr vorbildlich in Polen gibt es dieses RCB-Warnsystem, wo man, wenn man unabhängig davon, ob man jetzt Pole ist oder nicht oder ob man eine polnische Handynummer hat oder nicht, wenn man im Einzugsbereich von einem Funkmast ist, in einer betroffenen Region, kriegt man Warnmeldung per SMS aufs Telefon. Und auf einmal tauchten dort aber auch gefakte Warnmeldungen auf, in denen Links drin waren, die dann zu irgendwelchen Spam-Seiten geführt haben. Und das ging so weit, dass sogar Donald Tusk, der Premierminister, sich dann irgendwann dazu äußern musste. Unsere gemeinsame Aufgabe, auch hauptsächlich die der Polizei, ist die Richtigstellung eventueller Desinformationen. Nicht nur der absichtlichen Desinformation, sondern auch solcher, die sich vielleicht aus Emotionen oder Übereifrigkeit der Medien ergibt. Ein großer Fernsehsender hat einen bedrückenden Film über möglicherweise 100 Vermisste in Stronje gebracht. Es gab detaillierte Gespräche mit Einwohnern. Es wurden sogar angebliche Leichen in Säcken auf der Straße gezeigt. Mit dem zentralen Problem, in Anführungsstrichen, ist ja an sich eine gute Nachricht, aber es gibt diese 100 Vermissten nicht. Das ist dann von der Polizei dort vor Ort auch noch mal bestätigt worden, dass es eben keine Hinweise darauf gibt und dass auch Medienberichterstattung an der Stelle zum Teil so ein bisschen hyperventiliert hat. Aber das sicherlich nicht unbedingt böswillig. Donald Tusk sagt aber im selben Auftritt noch was anderes, was mir sehr zu denken gegeben hat. Er verklausuliert das so ein bisschen und spricht aber davon, dass auch Dienste anderer Länder, vor allem unseres östlichen Nachbarn oder eines Landes östlich von uns, glaube ich, sagt er, anfangen, sich einzumischen. Damit ist klar Russland gemeint. Und tatsächlich gab es Fälle, zwei Männer sind festgenommen worden, die uniformiert wohl in ausgemusterten alten polnischen Uniformen durch die Gegend gelaufen sind und den Leuten erklärten in der Nähe von Wrocław, von Breslau, hier würden jetzt Dämme gesprengt werden. Was natürlich Panik auslöst, was Angst auslöst, was dazu führt, dass wieder Misstrauen auch da ist. Die beiden sind festgenommen worden, die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt, wer oder was dahinter steht. Aber tatsächlich sagt auch die Expertin Isabella Jarka, die ist vom Staatlichen Institut für Computernetzforschung, NASK, wenn man das übersetzt, dass vieles darauf hindeutet, dass Russland auch diese Möglichkeit zu destabilisieren aktiv nutzt. Das wird alles getan, um in der Gesellschaft Panik und Informationschaos zu fördern. Diese Inhalte werden durch Konten publiziert, die wir schon früher beobachtet haben, die zum Krieg in der Ukraine und zu Covid-19 veröffentlicht haben. Es sind keine neuen Konten. Sie arbeiten nach den alten Schemata bei neuen Themen.
Ich denke, in Breslau war die schlimmste Situation, weil Breslau, muss ich sagen, könnte für zum Beispiel Trollen interessant sein, weil viele Menschen in Breslau können sich an 1997 noch erinnern. und die wissen, was für Katastrophe das sein könnte. Deswegen, wenn die im Netz lesen, dass die Deiche demnächst gesprengt werden, da kursierten die Fake News, dass die Leitungswasser in der Stadt vergiftet seien, dass tausende Menschen zwangsweise evakuiert und ins Stadion gebracht werden. Solche Sachen, das ist leicht, die Panik auszulesen. Deswegen sagten die polnische Stadt appellierte an die Bürger, nur Informationen von lokalen Medien und von örtlichen Behörden zu vertrauen.
Es ist halt die perfekte Situation, in Anführungsstrichen, um Angst zu schüren, ja, weil alle unter Druck stehen, weil wenig Information bei aller Transparenzoffensive, aber doch wenig Information für den Einzelnen verfügbar ist und alle wahnsinnig Angst haben. Ich habe viele solche Meldungen gelesen, wo es hieß, hier sollte ein Damm gesprengt werden, um das Investment von irgendeiner sehr reichen Person zu schützen. Und dann sollte das Wasser lieber in irgendeine kleine Ortschaft geleitet werden. Ich kenne keinen Fall, wo das irgendwie bestätigt wurde. Aber zum Teil ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft an sich, um diesen Verdacht auszuräumen, der halt irgendwo bei Social Media entstanden ist.
Ich habe nichts gehört, dass irgendjemand geopfert wurde.
Das Wasser ist rasend schnell gekommen und noch ist es nicht wieder weg. Die Wellen bewegen sich nach Norden, unter anderem auf der Oder, also auch an der Grenze zu Deutschland. Und es werden immer noch Ortschaften überschwemmt. Und im Hochwasser passieren außergewöhnliche Dinge. Menschen helfen sich gegenseitig selbstlos und empathisch, weil sie wissen, dass andere ohne Strom und Trinkwasser in Ruinen sitzen. Andere stecken beachtlich viel Kraft darin, online oder auch einfach direkt vor Ort in falschen Uniformen Lügen zu verbreiten. Und Menschen, die es ohnehin hart getroffen hat, noch mehr Angst zu machen. Und im Hochwasser werden auf einmal Dinge wie Regenrückhaltebecken, Stauseen im Grunde zu richtigen Stars, denen sogar Gedichte gewidmet werden. Und das gehört zum aktuellen Stand dazu, die noch eine Weile durchhalten müssen. Denn die Becken sind voll und es gibt durchaus die Sorge, dass Dämme oder Staumauern nachgeben könnten. Da, wo das Wasser abgeflossen ist, sieht es oft aus wie nach einem Bombenangriff. Damit möglichst nur Häuser und Infrastruktur, aber nicht unbedingt auch Existenzen zerstört wurden, hat sowohl Polen als auch die Europäische Union eine Menge Geld angekündigt. Falls ihr auch helfen möchtet, wir können hier leider keine einzelnen Spendensammlungen bewerben, auch weil es da leider etliche Fakes gibt, die wir nicht ohne weiteres überprüfen können. Aber ihr könnt eine Übersicht von seriösen Kampagnen finden auf zbiorki.gov.pl. zbiorki.gov.pl. Packen wir auch nochmal in die Shownotes. Wir sind in 2 Wochen wieder da. Bis dahin hat Christine auch ihren Film fertig und ihr könnt euch schon mal in den Kalender tippen. 14. Oktober in der ARD läuft Christines Polens Frauen endlich gleichberechtigt. Tschüssikowski, bis in 2 Wochen. Do usłyszenia.